Moin Moin aus London, hier ist London Calling, Episode 7 bereits, Daniel. Das ist schon eine ganze Menge, oder?
Ja, sind wir eine Woche schon hier, würde ich sagen.
Und nur noch zweimal schlafen, dann ist unsere Zeit in UK auch schon wieder vorbei. Eine wirklich ereignisreiche Woche liegt hinter uns. Nico und du habt schon das erste London Game gesehen. Morgen gibt es das zweite London Game zwischen den Jaguars und den Dolphins. Wir waren bei der NFL Combine für International Player am Dienstag. Wir waren quasi live dabei, wie die NFL die Pressemitteilung rausgegeben hat, welche deutschen Städte sich denn für das NFL Deutschlandspiel 2022/2023 beworben haben. Wir haben mitbekommen, dass die NFL ein immer größeres Interesse daran hat, Talente aus Deutschland in unterschiedlichster Form zu fördern. Wir haben hier mitbekommen, dass die ELF ihr mittlerweile 12. Team announced hat mit Istanbul. Also es ist sehr, sehr viel passiert. Deswegen haben wir heute uns zum Anlass genommen, an diesem Samstagmorgen mal die ganz große Klammer zu ziehen.
Ganz genau. Also ich glaube, ganz spannend ist, einfach mal auf UK zu gucken und zu sagen, was haben die eigentlich in den letzten 10 Jahren hier gemacht? Sie haben angefangen mit der International Series, ich glaube 2011, kann das sein?
Oder 2007.
2007 schon, genau. 2011 wurde der nächste Vertrag gemacht und haben seit 2017, glaube ich, den dritten Vertrag mit London und haben hier deutlich mehr gemacht, als nur 2 bis 4 Spiele hier auszutragen. Und darüber wollen wir heute reden.
Ganz genau. Meine erste Frage wäre an dich, Daniel, als großer Football-Fan, als großer NFL-Fan. Meinst du, es wird sich in der Wahrnehmung der NFL-London-Spiele viel verändern, nur weil es höchstwahrscheinlich ab nächsten Jahr plötzlich auch Spiele in Deutschland gibt? Werden die London-Spiele drunter leiden?
Nein, also aktuell glaube ich, und das ist die Zahl, die ich im Kopf habe, 18% der Besucher der London-Spiele aus Deutschland. Dazu kommen natürlich noch Niederländer und Österreicher und Schweizer und vielleicht Italiener, Franzosen, die alle hier nach Großbritannien kommen, um NFL in Europa zu sehen. Wenn das jetzt in München oder in Düsseldorf oder in Frankfurt gibt, ist der erste Weg zum Spiel natürlich kürzer dahin. Also ich glaube schon, dass wir eine Entwicklung sehen, dass mehr Festland-Europäer dann eher zum Deutschlandspiel wollen, wenn sie denn Tickets kriegen. Oder sich zweimal überlegen, nach London zu fahren, wenn es eine Möglichkeit gibt, zum anderen Zeitpunkt nochmal in München, Frankfurt, Düsseldorf spielen zu können. Also ich glaube schon, dass es eine Veränderung gibt. Heißt das, die NFL wird Probleme haben, die Stadien hier voll zu kriegen? Das glaube ich nicht. Also das war ja in den letzten Jahren vor Corona immer eine Lotterie, Karten zu kriegen. Und so wird es in Zukunft auch wieder sein, aktuell mit der Corona-Situation vielleicht noch ein bisschen gedämpft. Im nächsten Jahr, glaube ich, sieht das schon wieder ganz anders aus.
Vor Corona im Jahr 2019 gab es in Summe, glaube ich, 4 London-Spiele. Das werden wir höchstwahrscheinlich auch nach Corona, wenn es denn vielleicht offen, vielleicht mal vorbei ist, nicht mehr erleben. Weil es jetzt ein weiteres Spiel in Deutschland gibt und es ja auch weiterhin ein Spiel in Mexiko geben soll. Oder kannst du dir vorstellen, dass sie perspektivisch auch wieder auf 4 Spiele in London erhöhen?
Das ist eine schwierige Frage. Also die hatten ja zeitweise 4 Spiele in London und 1 in Mexiko. Das Mexiko-Spiel ist, glaube ich, in dem einen Jahr, wo das so gewesen wäre, ausgefallen, weil der Platz irgendwie in einem nicht spielbaren Zustand war.
Shakira lässt grüßen, ja.
Genau. Und aber insgesamt kann ich mir schon vorstellen, dass es insgesamt 6 Spiele geben könnte. Das wäre vorstellbar, ob das dann irgendwann wirklich eintrifft. Sie haben einen festen Vertrag mit Tottenham über 2 Spiele. Jetzt machen wir 2 Spiele dieses Jahr schon wieder. Sie haben in der Vergangenheit waren sie im Twickenham, in dem Rugby-Stadion, was unfassbar weit draußen ist, Richtung Westen. Sie waren im Wembley-Stadion, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sie wieder sein werden, weil das ja immer noch mal ein Schmuckstück ist und was Besonderes ist. Also ich kann mir schon gut 4 Spiele vorstellen. Vielleicht sind es auch nur 3 und 1 in Deutschland. Das muss man mal gucken. Ich glaube, da ist die NFL immer ein bisschen am Verhandeln und gucken, was passiert. Aber das steht alles noch in den Sternen.
Und Asien, der Markt in Asien ist für die NFL ja auch interessant. Meinst du, das ist so dann die nächste Baustelle, die sie in Angriff nehmen perspektivisch?
Nee, glaube ich nicht. Also von den Ländern, die für die NFL aktuell akut Wachstumsländer sind, glaube ich Brasilien ist das Land, was am relevantesten ist. In Brasilien gibt es unglaublich viele NFL-Fans. Ich kann mir vorstellen, dass da ein Spiel irgendwann stattfindet. Und das andere Land ist nicht Asien, sondern Australien oder der Kontinent ist Australien. Auch Australien gibt es eine sehr, sehr große Fanschar, gibt es großes Interesse. Ich weiß zum Beispiel, dass das Flag-Programm auch in China stattfindet. Auch da wird NFL Flag Football gespielt, aber das ist wirklich erst der Anfang und da sind sie noch weit weg, auch wenn der Markt natürlich perspektivisch extrem spannend ist.
Ich überlege jetzt gerade, Australien ist ja 12 Stunden vor uns, dementsprechend 6 Stunden vor den USA. Das heißt, wann müsste denn da Kickoff sein in zum Beispiel Melbourne oder Perth oder Sydney, damit das für den US-Konsumenten auch attraktiv ist?
Fast der Abend davor, oder? Vielleicht spielen die spät abends, damit es dann in den USA morgens ist oder so. Weiß es nicht. Aber die Frage werden die NFL, die wird
ja, aber vielleicht spricht das am Ende gegen Australien sogar.
Das kann gut sein. Also Brasilien ist deutlich einfacher.
Absolut, das stimmt. Weitergehend auch zur Internationalisierung. NFL.
Ein Hinweis auf Brasilien. Also ich würde mich sehr wundern, wenn da nicht Tom Brady spielen würde, weil Giselle wäre ja die perfekte Botschafterin für Brasilien.
Absolut. Und Ole Brady spielt ja noch 6 Jahre. Also genug muss sich die NFL nicht mal ranhalten. Lasst euch Zeit. bis 2028 spielt der Brady ohnehin. Stichwort Internationalisierung, NFL-Combine, der International Player. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Wir haben ja auch in Episode 3 wahrscheinlich ausführlich drüber gesprochen. Da haben wir halt ein paar Deutsche, die eingeladen wurden. Klar, ist wichtig, der deutsche Markt. Wir haben meinen geliebten Omi, den Wide Receiver, der erste Japaner in der NFL werden könnte. Wir haben mitbekommen, dass extra auch 2 Nigerianer eingeflogen wurden, 3 sogar, dass Neuseeländer dabei waren, Australier und so weiter. Also die Förderung der nicht-amerikanischen Spieler rückt auch immer stärker in den Fokus.
Es gibt ja sogar noch einen zweiten Combine in Mexiko in der kommenden Woche. Also insgesamt haben die, glaube ich, 150 Spieler, die sie sich angucken, international, und davon die besten nehmen. Also das Scouting-Programm der NFL ist sehr, sehr weit. Das ist aus meiner Sicht immer der letzte Schritt. Also wirklich aktive Sportler, die Anfang bis Mitte 20 sind, dann nochmal ins IPP, ins International Player Pathway Program, IPPP, zu bringen. Das ist ein bisschen das Ziel der NFL, das ist der letzte Schritt, um dann eben wirklich aktive Spieler in der NFL zu bekommen. Was man hier in London sehr, sehr gut sehen kann, ist, dass die Entwicklung oder die Entwicklung von Spielern schon viel, viel, viel früher anfängt. Also die NFL verlässt sich nicht darauf, dass es irgendwelche großartigen Athleten gibt, die von Fremden in den Ländern ausgebildet werden, sondern was sie hier in London machen, ist, das fängt eigentlich an mit dem Flag-Programm. Sie gehen in Grundschulen, sie gehen also mit 11, 12, 13-Jährigen und spielen mit denen Flag-Football, bringen die dem Football näher und haben Sommerprogramme, sie gehen in einzelne Schulen rein und machen unglaublich viel, supported vom Partner Subway, die dann sozusagen sehen, dass sie mit der Marke in Schulen reinkommen. Ist für uns vielleicht auch undenkbar, aber hier in UK ist das möglich und fangen da an, sozusagen die Basics zu setzen. Und dann, ganz spannend zu sehen, haben sie seit 2019 hier in London eine NFL Academy. Da können 16- bis 19-Jährige rein und die kriegen wirklich ein Stipendium. Die sind auf einer Sportschule, Sportgymnasium, würde man in Deutschland sagen, und werden da gefördert und werden da wirklich jeden Tag mit auch offiziellen Trainern, haben ein riesiges Star-Ensemble. Also da gibt es ein Tryouts, wirklich wieder vergleichbar wie so ein Combine, wo dann auch, auch NFL-Stars da waren. Also Smith-Schuster war zum Beispiel da, Odell Beckham Junior war mal da. Es sind unglaublich krasse Spieler, die vorbeikommen und das unterstützen und zeigen, wie wichtig eigentlich dieses Programm für die NFL ist.
Wie ködert man denn diese Topstars, das zu machen? Ist das in deren DNA, weil sie auch mal klein angefangen haben? Oder weißt du da genaueres? Oder kriegt, weiß ich nicht, so ein OBJ, bekommt der dafür irgendwas? Das ist ja schon Zeit, die sie da auch investieren. Oder kommt das aus denen heraus, dass sie auch gern irgendwie ihre Geschichte weitererzählen?
Ja, das System NFL funktioniert da ein bisschen anders als die Bundesliga oder andere Sportarten. Am Ende sind die ja nicht Angestellte des Teams, sondern sie sind Angestellte der NFL und damit Teil dieses Systems und müssen eben und wollen auch dieses Thema marketingmäßig begleiten und verstärken. Das heißt, die werden gefragt. Es ist für die aber nicht unwichtig, ist Teil ihres Gehaltes und ein ganz normales Thema, dass sie eben für Marketingthemen benutzt werden. Es gibt jedes Jahr 3, 4, 5 Spieler, die insgesamt international rumkommen. Wir hatten den Deshaun Watson in Deutschland mal und genau so werden die eben in Großbritannien eingesetzt. Jay Ayaji zum Beispiel, der Running Back, der mit den Eagles zusammen den Super Bowl gewonnen hat, der ist eben auch einer der UK-Botschafter hier zum Beispiel.
als ich noch HSV-Reporter war, ist Heung-Min Son beim HSV sehr beliebt geworden, sehr gut geworden. Der erinnert mich irgendwie logischerweise auch so ein bisschen an mein Omi. Kannst du dir vorstellen, dadurch, dass der asiatische Markt auch durchaus interessant ist für die NFL und dadurch, dass die Storyline erster japanischer Spieler in der NFL auch einfach wie gemalt wäre für diese Liga, dass es vielleicht nicht zu 100% um sportliche Leistung und sportliche Qualität geht, sondern dass dort auch tatsächlich Vermarktungs-, Marketings-Entscheidungen getroffen werden?
Spannende Frage. Ich glaube, erstmal um dieses IPP zu kommen, IPPP, also International Pathway Player Pathway Program, glaube ich schon, also definitiv. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dann Omi in dieses Programm reinkommen wird. Der wird ab Januar, im Januar wird das bekannt gegeben, die ersten paar Monate des Jahres, wahrscheinlich wieder in Florida, in irgendeiner Academy, ich glaube, das ist die IMG Academy auch. Da haben wir mit Maximilian Pircher ja mal drüber geredet. Da wird er vorkommen und da sein. Dann gibt es die Wahl der Teams, wen sie haben wollen. Ich glaube, da könnte, also da ist schon das Sportliche, was er in Entscheidung gibt, einen Ausschlag gibt. Aber auch da könnte Marketing noch eine Relevanz geben. Dann sind sie zu einem auf einem Practice-Squad-Platz, der nicht mehr vom Practice-Squad weggenommen wird. Und da hört es auf mit Marketing. Ich glaube, in dem Moment, in dem ein Spieler ins Active Roster übergeht, wird kein Coach in der NFL wird jemals ein Spieler in das Active Roster geben, wer da nicht hundertprozentig an ihn glaubt und glaubt, das ist die beste Wahl. Deshalb ist diese Jacob Johnson-Geschichte seit 3 Jahren jetzt in der NFL, hat sich den Platz erkämpft. Deshalb ist das so besonders, weil gerade ein Bill Belichick macht nichts aus Marketinggründen.
Naja, in der Bundesliga, in der deutschen Bundesliga, Fußball-Bundesliga ist es ja auch mal ein bisschen schief gegangen. Da war es ja mal sehr in, irgendwie Chinesen hierher zu holen. Ich erinnere mich noch an Wolfsburg. Zhang hieß der, glaube ich, den dann der VfL geholt hat. Auch VW hat sich davon sicherlich einiges erhofft und Dieter Hecking war damals Trainer und der war da offenbar nicht so richtig involviert in diese Geschichte und der hat diesen chinesischen Spieler ja nicht mal in Testspielen eingesetzt, weil er mit dem irgendwie sportlich gar nichts anfangen konnte. Das war ein völlig anderes Niveau und das passiert, glaube ich, von vornherein in der NFL nicht, oder?
Es gab bei Atletico Madrid, glaube ich, mal einen Fußballmann-Fall, wo auch Chinesen ausgetauscht worden sind, Atletico-Spieler mehr oder weniger überraschend, obwohl sie irgendwie 27, 28 im besten Alter waren, nach China gewechselt, dafür sind ein paar Chinesen nach Madrid gekommen. Ganz absurde Geschichten teilweise. Genau, ich glaube, das passiert in der NFL nicht. Da ist der Leistungsgedanke noch deutlich, deutlich stärker. Aber die NFL hat verstanden, dass wenn sie ganz groß wollen in Deutschland oder in Großbritannien oder woanders, brauchen sie einen Dirk Nowitzki-Effekt. Also sie brauchen einen Starspieler, den die Leute cool finden, den sie anhimmeln, den sie feiern. Und ich bin mir sicher, sobald der da ist, wird die NFL den so unfassbar gut promoten und so unfassbar gut positionieren, dass der am Ende auch wirklich einen Effekt hat.
Jetzt haben wir ja unterschiedliche Puzzleteile, unterschiedliche Säulen. Also wir haben das NFL-Deutschland-Spiel, das ist ein Pfund. Ja. Wir haben die deutschen Spieler, die immer mehr die Chance bekommen, in der NFL vorzuspielen. Wir haben die Erleichterung von deutschen Talenten, ein College drüben zu finden. Wir haben Flag, ganz genau, das fehlte mir. Wir haben Flag-Football, da werden sie auch doll gepusht. Was ist in deinen Augen die wichtigste Säule oder geht alles Hand in Hand?
Ja, lass uns einfach wirklich mal hingehen, was jetzt passiert. Im Januar oder Ende Januar, Anfang Februar zum Super Bowl, auf der Super Bowl-Pressekonferenz wird bekannt gegeben, welche deutsche Stadt das ist. Nehmen wir mal als Beispiel die Stadt Düsseldorf. Wir wissen nicht, welches wird, wir nehmen einfach ein Beispielstadt. Düsseldorf kriegt diesen Zuschlag. Das bedeutet, das erste deutsche NFL-Office seit der NFL Europe wird in Düsseldorf errichtet. Wahrscheinlich sogar im...
Es gab zu NFL Europe-Zeiten kein deutsches Office. Das war London.
Also das erste NFL-Office aller Zeiten in Deutschland wird in Düsseldorf in dem Moment eröffnet. Dazu wird ein Head of Germany gesucht und wird eingestellt. Da werden es die ersten 3, 4, 5 Mitarbeiter geholt, die da sozusagen sich um alle Deutschlandgeschäft kümmern, unter Brad Gosper als Head of Europe. Und dann geht's los. Und dann wird es in der Stadt definitiv ein Flag-Football-Programm geben. Das heißt, Schulen, Und das weiß ich, weil wir mit Sport 5 das teilweise im letzten Jahr in Hamburg schon umgesetzt haben. Schulen erhalten die Möglichkeit, kostenlos Flag Football spielen zu können. Die kriegen ein Sportprogramm, die kriegen Equipment gestellt, die dürfen ganz, ganz vieles machen, damit die Kinder lernen und zum ersten Mal mit Flag Football in Berührung kommen. Da haben die Kinder total Bock drauf, also so 12, 13, 14-Jährigen mal Football werfen zu lassen, ein bisschen spielen zu lassen. Es ist extrem spannend, weil das Mädchen und Jungs genauso gut können. Das heißt, wirklich gemischte Teams in den Klassen, außerhalb der Klassen fangen an, Football zu spielen. Gerade NRW hat mit der, die nennt sich immer Green Machine, ein riesiges Jugendprogramm und hat wahrscheinlich das größte Jugendprogramm ganz Deutschlands. Wenn man mit denen zusammenarbeitet, mit denen hatte ich auch schon Gespräche geführt, ist das extrem spannend, weil die richtig, richtig, richtig gut sind. Und mit denen zusammen, so als Joint Forces, kann die NFL relativ gut das Jugendprogramm steuern. Das heißt natürlich, NRW und gerade die Metropolregion Düsseldorf, Köln wird extrem davon profitieren, weil die NFL da sehr viel Werbung macht und die Schulen unterstützt.
Aber was ist für dich die wichtigste Säule?
Ich glaube, die wichtigste Säule ist die Präsenz insgesamt. Also ich glaube, dass mit der Academy zum Beispiel dann dieser Weg, dass das gibt es schon, aber wird verbessert, wird verstärkt, vereinfacht. Ich glaube, das ist am Ende die Präsenz durchgängig. Das ist nicht eine einzelne Säule, sondern das sind ineinandergreifende Zahnräder. Und diese Zahnräder bedeuten, die NFL wird für viele Menschen in, wenn es Düsseldorf wird, NRW, ganz oft Touchpoints haben. Die werden mehr Spieler haben, die werden Spielerbesucher haben in Düsseldorf, die werden ein Office haben, wo Mitarbeiter gesucht werden, die werden Fanfeste haben, Sommer-Trophy-Touren. Also in der Region wird die NFL eine Rolle spielen und bekannt sein und relevant sein und wird auffallen. Und dann eben noch das Deutschlandspiel als das große Highlight, was ja nicht einmal nur stattfindet, dann sind sie wieder weg, sondern über 3, vielleicht sogar 4 Jahre stattfindet, wo unglaublich viel passiert.
Für uns, für alle, die das hier hören, für alle, die Football schauen, sei es nun die GFL, die ELF oder die NFL, ist das natürlich ein Träumchen. Also der Hype, den es jetzt schon ein paar Jahre gibt, ist noch lange nicht vorbei, sondern es geht in anderen Maßnahmen jetzt erst richtig los.
Genau, das ist wirklich erst der Anfang. Kann man ganz genau so sagen. Am Ende wird die NFL in Deutschland deutlich, deutlich stärker. Sie wird sehr viel mehr dafür tun, dass sich deutsche Spieler verstärken, verbessern. Und das ist etwas, was wirklich extrem spannend ist, weil das hat nichts damit zu tun, dass wir mal eben kurz ein bisschen was machen, ein Deutschlandspiel haben, sondern die NFL gibt Vollgas in Deutschland.
Die GFL hat ja diesen Run-NFL-Hype irgendwie nie genutzt. Die ELF, allein schon in Person von Čelko Karajča, dem CEO, der ja auch lange für ProSieben gearbeitet hat, da sogar der Senderchef war, und Patrick Esume, der ja auch schon vor Run NFL in der NFL im Coaching-Staff reingeschnuppert hat. Die machen es ja ein bisschen anders. Die haben jetzt gestern auch verkündet, dass mit Coach Rams Istanbul, wie auch immer sie am Ende heißen, noch ein 12. Team dazukommt aus der Türkei. Kannst du dir vorstellen, dass die NFL in Zukunft noch enger auch mit der ELF zusammenarbeiten möchte, dadurch, dass die ELF internationalen Spielern, also aus US-Sicht internationalen Spielern, die Gelegenheit gibt, sich auf höherem Niveau zu verbessern und vor allem in einer Zeit spielt, nämlich ab Ende Juni, wo es noch kein NFL-Football gibt?
Also ich glaube, es wäre einfach für beide Seiten, sowohl für die ELF als auch für die NFL, ein riesiger Vorteil. Die NFL hat immer schon, ob es in der Vermarktung, ob es in der Präsenz ist, das Problem, dass es zu wenig Spiele vor Ort gibt, dass sie eigentlich dann ein Spiel haben, was schon sensationell viel mehr wird. Aber Sponsoren, Partner, auch das Publikum, die Fans wollen was zum Anfassen haben, wollen irgendwo dabei sein, wollen was miterleben. Ich glaube, neue Fans zu gewinnen, die einmal diese Atmosphäre eines Footballspiels erleben, da ist die ELF ein riesiger Gewinn für die NFL. Andersrum, die ELF kriegt eine deutlich stärkere Präsenz, eine deutlich größere Relevanz als die NFL, also mit der NFL zusammen als ohne. Und sonst ist sie immer so ein bisschen das unlegitimierte europäische Ligaformat, aber eben nicht das offizielle von der NFL genehmigte Ligaformat, was viel, viel größer wäre und was viel relevanter wäre und womit die Diskussion GFL oder ELF, in dem Moment ist sie vorbei. Und ich glaube, dass das für beide sehr, sehr spannend sein kann und gerade für Jugendförderung, weil die ELF vor Ort ist, haben auch keine Jugendmannschaften, die sind in der GFL, aber die würden natürlich auch eher mit dem Traum NFL, jeder Jugendspieler, der anfängt, möchte eigentlich in der NFL irgendwann spielen, würden die sich natürlich deutlich mehr anfreunden und da kann man wirklich was extrem Spannendes aufbauen.
Apropos, wir wollen ja in den nächsten Tagen, also zeitnah, auch noch so ein Highlight-Video euch fertig machen von der NFL Combine am vergangenen Dienstag. Da haben wir ja mit sehr vielen Protagonisten Interviews geführt, unter anderem, das habe ich gesehen, Daniel, hast du ja mit dem, ich weiß den Titel jetzt nicht so ganz genau, Head of
Player Development UK
gesprochen.
Will Price, genau.
Was, ohne dass du zu viel verrätst, was sagt der so temperaturmäßig?
Also er hat erstmal wirklich gelobt, und das, glaube ich, kann man in der Zahl sehen, 12 deutsche Spieler. Und er hat gesagt, ja, Marcel Dabo ist ein super Spieler. Das er eigentlich entspannt fand, von Deutschen, vom Körperbau, von der Art und Weise, wie sie auftreten, vom Ehrgeiz, waren die O-Line. Da gab es einfach mehrere Spieler, die wirklich, wirklich, wirklich stark waren, wo wir wirklich ein Talent scheinbar haben, was extrem gut ist. Das heißt, ich glaube, nicht nur Marcel Dabo wird den Schritt schaffen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in der O-Line oder in beiden Lines, aber gerade in der O-Line, gute Spieler haben. Wir haben einen Fabian Kratz gesehen, der in der Highschool schon extrem stark war, der vielleicht aktuell nicht das Gewicht hatte, um in der NFL O-Line zu spielen. Aber das ist das kleinste Problem, das kann man ändern. Von dessen Instinkt, von dessen Art und Weise, wie er spielt, war der sehr beeindruckend. Es gab ein paar andere noch, die extrem spannend waren. Ich glaube, gerade O-Liner von Frankfurt Galaxy, die sie sehr beeindruckt hatten, teilweise 27, 28 Jahre alt. Ich glaube, Yannick Kiel ist einer von denen, die extrem spannend sind, obwohl sie schon so alt sind. Also wo sie gesagt haben, boah, das ist ein Talent, das können wir uns vorstellen, dass der noch 2, 3, 4 Jahre in der NFL spielt, obwohl er schon so alt ist. Den nehmen wir vielleicht mal mit, so klang es zumindest. Die Entscheidung am Ende aussieht, hat eben noch mit Mexiko zu tun, mit den Plätzen, die sie haben, zu tun. Aber das ist wirklich extrem spannend, was da noch an Spieler kommen. Und man hat schon gesehen, die ELF hat das größere Talent deutschen Spielern gehabt und hatte das eben auch vorrätig. Und gucken wir mal, was da passiert.
Wir haben diese Folge genannt, die so greift die NFL Europa an. Wird sie am Ende siegreich sein, Daniel?
Wird sie siegreich sein oder ist sie schon siegreich, ist die spannende Frage. Also wenn man sich anguckt, wie viel Football, seit 2015 ist es in Deutschland, davor schon irgendwann in England im TV. Und wenn man sieht, wie die Präsenz gestiegen ist, Deutschland ist nach USA, Kanada und vielleicht Mexiko USA und Kanada, das erfolgreichste, relevanteste, umsatzstärkste Land für die NFL. Es ist schon erfolgreich und jetzt fangen wir erst an mit einem Deutschlandspiel. Ich glaube, das ist die spannende, extrem spannende Entwicklung, und das letzte London Game war für ProSieben ja nochmal extrem erfolgreich. Mit dem zusammen haben sie, glaube ich, die höchsten Zuschauerschnitt, den ich bisher zumindest in der Regular Season gehört habe, 1,13 Millionen Zuschauer. Also am Ende ist da ein Wachstum da und ich glaube, sie haben schon viel geschaffen. Aber sie sehen eben auch, sie sind auf einem extrem guten Weg und da ist noch viel mehr möglich. Und ich glaube, das kann schon sein. Deutschland wird immer ein Fußballland bleiben. Aber ich kann mir vorstellen, dass Football die Sportart Nummer 2 wird.
Ja, vor allem also dem ganzen Nachdruck verleiht ja auch nochmal, dass der NFL-Commissioner Roger Goodell jetzt auch tatsächlich die ganze Woche in London ist. Also der wird hier, wir kriegen das leider nicht mit, weil Sebastian Vollmer uns ja auch nicht mit zum Essen genommen hat, aber der wird hier schon viele richtungsweisende Gespräche führen. Der ist hier nicht zum Urlaub machen da.
Das definitiv. Es ist natürlich spannend, durch Corona waren Reisen bisher nicht wirklich möglich. Ich habe das Gefühl, ganz Deutschland, die mit der NFL zu tun haben, sind diese Woche irgendwo hier in London, um Gespräche zu führen, sich zu sprechen. Hier haben sie Büros, hier haben sie die Academy, die sie nutzen können. Das ist schon extrem spannend zu sehen, welche Relevanz das hier hat. Das ist kein Kindergeburtstag, das ist nicht mal nebenbei ein bisschen rumfahren, ein bisschen Geld annehmen und wieder weggehen, sondern die wollen hier Business machen. Und ich glaube, das ist vielleicht die letzte Frage. Brauchen wir zur Eroberung von Europa, von der NFL irgendwann ein Franchise? Auch das war ja schon im Gespräch, erst mit den Jaguars, weil da die Möglichkeit gewesen wäre, dass Jacksonville gar nicht so ein großes Interesse dran hat oder die gar nicht so stark verwurzelt. Das hörst du ungern als Jags-Fan, ich weiß, aber...
Naja, vor allem ist der Besitzer, Shahid Khan, hat ja auch Anteile, oder nee, dem gehört ja sogar der FC Fulham, also das genau. Wird ja sogar Sinn machen, und er lebt, glaube ich, größtenteils in einem Hotel in London. Also
ganz genau, also die Nähe ist da, da wäre ein riesiges Interesse da gewesen. Bisher hat sich das nicht realisieren lassen. Ich glaube, gerade durch den Jetlag und die Flüge, und das ist ja schön, wenn hier zwei Teams aus Florida antreten, aber in dem Moment, in dem die Seahawks oder die 49ers hier nach London fliegen müssen, ist das ein unglaublicher Wettbewerbsnachteil, und das kann man schwer ausgleichen in irgendeiner Form. Aber das wäre der ultimative Schritt, und vielleicht gibt es irgendwann die Europe Division in der NFL, wo es wirklich vier Teams gibt aus Europa, die dann in irgendeiner Form mitspielen. Ich kann es mir vorstellen, es fühlt sich noch sehr, sehr weit weg
an. Ja, das fühlt sich komisch an.
Aber wieso nicht?
Ja. Florida Derby, das ist ein ganz gutes Stichwort. Darüber werden wir natürlich morgen sprechen. Wir sind im Stadion, im Tottenham Stadium. Heute Nachmittag kommt auch Nico zurück zu uns hier nach UK. Also morgen werdet ihr uns drei nach dem Spiel wieder hören und dann werden wir euch von unseren Eindrücken, von unseren Erlebnissen vor Ort aus London vom zweiten und für dieses Jahr letzten London-Spiel berichten. Ergebnistipp, Daniel?
Schon wieder.
Und zwar also richtig, mit Zahlen. Das haben wir bisher noch nicht gemacht.
Spannend. Ich glaube, es wird nicht ganz so high scoring. Ich glaube, am Ende haben wir ein 21-17 für die Dolphins.
Alles klar. Ich bin in so einer Jaguars-Tipprunde.
Da tippst du auch auf die Dolphins, oder?
Liebe Grüße an dieser Stelle. Lass mich mal einmal gucken, was ich da getippt habe. 21-20 für Jacksonville.
Oh, gar nicht so weit auseinander.
Witzig, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber so wird's kommen. 21-20, das habe ich, glaube ich, was heute? Samstag, das habe ich, glaube ich, Donnerstag abgegeben. 21-20 könnt ihr euch mit eurem Wettbüro eures Vertrauens jetzt eintragen. So wird es kommen mit einem Punkt. Trevor Lawrence wird kurz vor Schluss mit einer selbst erlaufenden Two-Point-Conversion für den ersten Saisonsieg der Jaguars sorgen.
Hatte das Daniel Jones?
Warum hast du jetzt das Gesicht so verkniffen?
Ich hätte gerade an Daniel Jones denken müssen, der ja auch versucht hat, aus kurzer Distanz in die Endzone zu kommen. Und ich habe immer Angst, wenn junge Quarterbacks so einen Blödsinn machen.
Ja, aber der Trevor wird schon richten. Weiß Bescheid. Super, vielen Dank, Daniel. Spannendes Thema auf jeden Fall, keine Frage. Euch wünschen wir ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Spiel in London, egal ob ihr vor Ort seid oder es vorm Bildschirm anschaut. Und wir melden uns morgen direkt, denke ich, nach dem Spiel mit der achten Folge von London Calling.
Bis dann, tschüss.